SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Ja, wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste. Im Oktober auf Platz 2 steht der neue Roman von Dorothee Elmiger. Die Holländerinnen heißt das Buch, ebenfalls aus dem Hansa Verlag. Das wie der Roman von Thomas Melle auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises steht. Paul Jandl, der Titel bezieht sich auf einen verbrieften Fall aus dem Jahre 2014. Da waren zwei holländische Touristinnen auf einem Ausflug in den Dschungel von Panama verschwunden und sind dann auch nicht wieder aufgetaucht. Was macht Dorothee Elmiger nun aus diesem düsteren Stoff?
Sie macht eine Geschichte, die über verschiedene Ebenen läuft. Also wir haben diese Originalgeschichte der zwei jungen Holländerinnen, die also nachweislich verschollen sind, mutmaßlich tot sind, in Panama irgendwo im Busch verschwunden. Und die Frage, die der Roman stellt, meiner Meinung nach, ist die Frage, was ist eine Geschichte? Wie entsteht eine Geschichte? Und der großartige Kniff von Dorothee Elmiger ist, sich eine Schriftstellerin auszudenken, der es gerade an Geschichten fehlt. Sie ist in einer Schreibkrise. Sie hat einen Romanzyklus verfasst, der heißt Die Bestrafung der Mägde. Das ist noch ganz gut gelaufen und dann ist sie ein bisschen abgerissen. Und sie hält eine Poetikvorlesung. Sie muss über ihr Schreiben berichten. Und über dieses Schreiben gibt es im Augenblick nicht viel zu erzählen. Also erinnert sie sich an eine Reise nach Panama. Und weil das eine Poetikvorlesung ist, wird der gesamte Roman in der indirekten Rede erzählt. Also es wird erzählt, was diese Schriftstellerin gerade erzählt. Und sie hatte Glück, in dieser Zeit der Schreibkrise hat sich ein Theatermacher bei ihr gemeldet, der auch nur so genannt wird. Und der hätte ein Projekt. Und zwar hat dieses Projekt mit den verschollenen Holländerinnen zu tun. Man würde sich treffen im Busch in einer Yoga-Lodge, würde er verschiedene Menschen aus verschiedenen Kontinenten zusammenbringen, wo für jeden eine Rolle zugedacht ist. Und die Schriftstellerin würde dort Protokoll führen. Das heißt, sie wäre eigentlich als Erzählerin engagiert. Und in der Erinnerung entsteht dann noch einmal die Geschichte, die sich in Panama zugetragen hat. Man ist beisammen, es gibt eine junge Schweizerin, die mit einer Ziegenherde was sehr Unangenehmes erlebt hat. Es gibt einen Kameramann, der seine Geschichten hat. Es gibt eine Produktionsassistenten. Man ist in dieser Lodge beisammen und verbringt die Zeit mit Erzählen. Und wie sich herausstellt, sind es lauter Katastrophengeschichten. Lauter Geschichten, wo plötzlich eine andere Wirklichkeit in dieses Jetzt des Aufenthalts einbricht. Eine leise Verrückung. Es beginnt immer ganz einfach, ganz unbemerkt und plötzlich wird die Katastrophe größer und größer. Und im Erzählen stellt sich heraus, dass jeder solche Geschichten hat. Und das ist im Grunde die große Erzählung. Dorothee Elmiger ist wirklich eine der klügsten Autorinnen, die es gibt in der deutschsprachigen Literatur. Und man würde sich wundern, wenn nicht auch das eine große ästhetische Reflexion wäre. Man kommt in Filmgenres hinein, die mit so einem Fall zu tun haben können. Also Francis Ford Coppola, Werner Herzog. Man hat diese Landschaften, die menschenverschlingend sein können, die lebensbedrohend sein können. Joseph Conrad spielt eine Rolle, The Horror. Also diese Plötzlichkeit einer finsteren Welt spielt eine Rolle. Das ist alles quasi mitgedacht und mitreflektiert. Und vor allem auch die Idee, wie man Literatur schaffen kann, die authentisch ist, die echt ist. Im Theater gibt's das, also Milo Rau zum Beispiel oder Christoph Schlingensief. Man müsse mit Schauspielern spielen, die das erlebt haben, was auch die Figuren erlebt haben. Man müsse eine Authentizität herstellen. Das wäre das echte Theater. Auch das spielt eine Rolle. Also die Schriftstellerin, die plötzlich tatsächlich in solche Situationen gerät, in Situationen, die sich früher ausdenken musste und dies dann wieder spiegelt in ihrer Poetikvorlesung, das ist ganz raffiniert gemacht. Also wie kann der Mensch wirklich etwas erzählen, was existenziell ist? Das ist die Frage dieses Buches, das unglaublich spannend ist, weil sich dieser Trupp dann tatsächlich auf den Weg macht, um den Weg nachzugehen, den die beiden Holländerinnen gegangen sind. Und auch da treffen sie verschiedenste sonderbare Charaktere, unter anderem einen Deutschen, der sich darüber beschwert, dass das Rasenmähen in diesen Gebieten so schwierig ist, weil das Gras so schnell wächst. Auch diese Pointen gibt es im Roman.
Wir gehen jetzt mit der Erzählstimme und dem Theatermacher in den Dschungel und hören eine kleine Passage aus dem Roman, um einen Eindruck auch von der sehr feinsinnigen Sprache zu bekommen. Es liest aus dem Roman von Dorothee Elmiger Sophia Flesch-Baldin. Bitte sehr.
Um die Mittagszeit habe es wieder zu regnen begonnen, sagt sie. Und das Geschrei der Vögel, die über ihnen in den Kronen der Bäume gesessen hätten, sei minutenlang noch lauter geworden. Immer öfter habe sie nun ihr schmerzendes Handgelenk, den feuchten, faul riechenden Verband abgetastet, habe versucht, die Hand höher als das Herz zu tragen, damit die Schwellung abklänge. Und obwohl die Verletzung offensichtlich harmlos gewesen sei, habe sie in ihren Augen immer bedrohlichere Dimensionen angenommen, als handelte es sich um das erste Symptom einer rasch fortschreitenden Krankheit, als zöge sie wie ein verletztes altes Tier eine Blutspur hinter sich her. Stumm sei sie gegangen. Es seien ihr an diesem Tag mehrere rotschnäbelige, rotflügelige Vögel aufgefallen, ein nie gesehenes Rot. Und sie habe noch einmal an Lisbeths Beschreibung der Tiere denken müssen, die ihr in ihrer Bedrängung angeblich so nahe gekommen seien. Der Regen sei immer stärker geworden und an manchen lichten Stellen mit solcher Heftigkeit auf sie niedergeprasselt, dass ihnen das Wasser in die Augen und die Nasenlöcher geronnen sei. Der Dramaturg, der eine Brille getragen habe, sei zuweilen mit ausgestreckten Armen gegangen, fast so, als wäre er urplötzlich erblindet. Ihr selbst habe die Hose an den Beinen geklebt, ihren Gang beschwert. Es sei ihr zum Heulen zumute gewesen. Am frühen Nachmittag hätten sie zum ersten Mal eine kurze Rast eingelegt. Aber es sei ungemütlich gewesen. Sie alle hätten es vorgezogen, weiterzugehen, vorwärts zu kommen. Vor allem die Mädchen seien unruhig gewesen, zappelig. Und also seien sie schon kurze Zeit später wieder aufgebrochen. Der Pfad, dem sie noch immer gefolgt seien, habe sich auch jetzt fortlaufend verzweigt. Der Theatermacher habe sich auf gut Glück, aber ohne triftige Gründe, jeweils für die eine oder andere Richtung entschieden. Und es sei ihr spätestens in diesem Moment, als sie so ziellos durch den Wald geirrt seien, bewusst geworden, dass es hier keine Pointe geben, dass die ganze Geschichte auf keine Auflösung, kein Ende zulaufen würde. Gegen 16 Uhr dann die erste Wegmarke seit langem. Eine kleine Hütte abseits des Weges, das rostige Wellblech überwuchert, ein Teil der Außenwand eingestürzt, abgesackt. Sie sei ganz offensichtlich leer und unbewohnt gewesen. Wenige Minuten später habe der Pfad abrupt geendet. Obwohl zu jenem Zeitpunkt alles für eine Umkehr gesprochen habe, sagt sie, habe der Theatermacher darauf bestanden, weiterzugehen. Er habe begonnen, mit bloßen Händen im Gebüsch zu wühlen, nach einer Öffnung, einer Fortsetzung des Weges zu suchen und dabei wiederholt gesagt, sie befänden sich nun an einem kritischen Punkt, wie er ihn in seiner Theaterarbeit immer wieder erlebe. Genau jetzt komme es darauf an, weiterzugehen, trotz des Regens, trotz allem.
Sophia Flesch-Baldin las aus dem Roman Die Holländerin von Dorothee Elmiger. Das Buch der Schweizer Autorin ist im Hansa Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Anne-Dore Krohn, wir haben es gerade eben gehört, der Erzählerin wird, während sie da durch den Wald irrte, klar, dass es keine Pointe geben könne, dass die Geschichte auf kein Ende zulaufen werde. In welcher Weise ist das auch der, sagen wir mal, erzählerische Glutkern dieses Romans, der sich ja in gewisser Weise stark gegen herkömmliche Dramaturgien widersetzt?
Das stimmt, wobei, wenn man Dorothee Elmigers frühere Bücher kennt, dann ist das Narrativ noch am kohärentesten sozusagen. Also muss man wirklich sagen, das ist eine Autorin, die wirklich sehr eigene Wege geht, erzählerisch immer wieder eigene Wege einschlägt. Aber natürlich ist dieses Irren durch den Dschungel sinnbildlich auch für alles, was strukturell in diesem Buch erzählt wird. Also Paul Jandl hatte vorhin gesagt, die Grundfrage bei diesem Buch sei eigentlich, was ist eine Geschichte? Ich glaube, die Grundfrage ist noch viel dringlicher für eine Erzählerin wie Dorothee Elminger. Ich glaube, die Grundfrage in diesem Buch ist, wie kann man heutzutage eigentlich noch erzählen? Weil sie erzählt ja von einer Krise, von einer Schreibkrise. Diese Autorin, die da am Pult steht im Auditorium und ihre Poetikvorlesung halten soll, die findet sich in einer Welt wieder, in der so viel disparat ist und eine Welt, die von so viel Furcht und Angst geprägt ist, dass sie überlegt, wie man überhaupt noch Worte dagegen halten kann, was es überhaupt noch bringt, sozusagen zu schreiben. Und das bildet Dorothee Elminger, finde ich, in diesem Buch wahnsinnig gut ab, weil es geht um Schauergeschichten. Es gibt eine Geschichte nach der nächsten, wurde auch eben schon erwähnt. Immer wieder der Einbruch des Bösen, des Dunklen, irgendwas, was man nicht wirklich beeinflussen kann. Und Dorothee Elminger erzählt das fast alles, das haben wir noch gar nicht erwähnt, im Konjunktiv. Also das ist wirklich genial. Es gibt immer wieder ganz kurze Passagen, wo diese Autorin am Pult steht, im Auditorium. Aber ansonsten ist alles in indirekter Rede erzählt. Und das muss man sich erst mal trauen, ein ganzes Buch in indirekter Rede zu erzählen. Das kann man manierlich finden. Ich war erstaunlich schnell drin. Ich habe davon gelesen, bevor ich das Buch gelesen habe und dachte, oh je. Aber wenn man dann diese Schwelle erst mal überwunden hat, es liest sich atemlos, weil diese Geschichten einen einfach auch so durchtragen. Und zwischendurch kommt immer wieder so ein kleines sagt sie, eingeschoben. Es ist wie so ein Refrain, der dieses Buch durchzieht. Und damit wird man immer wieder daran erinnert, dass hier erzählt wird, dass wir es also mit lauter unhaltbaren Erzählerinnen und Erzählern zu tun haben. Das finde ich unglaublich genial, wie diese Autorin diese Krise des Erzählens in ein Buch fasst. Also Erzählkrisen gibt und gab es ja immer wieder, Sprachkrisen um 1900 oder nach 1945. Und ich hatte so den Eindruck, dass Dorothee Elminger hier eine Sprachkrise unserer Gegenwart attestiert und da mit diesem Buch versucht, eine Antwort darauf zu finden.
Ich würde noch mal ganz gerne zurückkommen auf die inhaltliche Ebene. Mir scheint, es gibt noch einen Aspekt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Wir haben schon gehört, es gibt ganz viele Verweise auf Fitzcarraldo, Werner Herzog, Heart of Darkness, Joseph Conrad und so weiter und so fort. Das wird auch explizit erwähnt. Aber mir scheint, diese Texte werden nicht nur anzitiert, sondern sie werden in einen anderen Kontext gestellt. Denn der Blick, und das scheint mir auch ein Kernstück zu sein der Erzählung, richtet sich auf Gewalt. Und jetzt verändert sich etwas. Ich glaube, dass der Fokus sich wegorientiert von physischer Gewalt zu psychischer Gewalt, erstens, und zweitens von kolonialen Männerfantasien im Grunde genommen auf eine weibliche Perspektive, auf das, was da geschehen ist. Inwieweit, Frau Geißler, verändert das jetzt nicht nur den Inhalt, sondern eben auch die Form?
Die Sache ist ja die, dass der Theatermacher, der diese Art Reenactment vorhat, der dieser Gewalt nachspüren will, die den Holländerinnen geschehen ist, in jener Region, wo sie ja eigentlich auch Fremde waren, das auch gewaltvoll durchsetzt. Also die Autorin und also die erzählende Autorin, von der wir eben nur durch eine weitere Instanz, die sie beobachtet, wie sie da im Auditorium steht und ihre Poetikvorlesung hält, die keine Poetikvorlesung ist, berichtet ja, wie sie sich da hineinbegeben hat und diese anderen Leute getroffen hat und wie sie gemeinschaftlich da verstrickt werden und sich dem Willen dieses Regisseurs zu unterwerfen haben. Also das ist diese Geschichte mit der psychischen Gewalt, die Sie ansprechen, Herr Otto. Also dass Sie im Dienste der Kunst und im Dienste der Aufklärung eines Verbrechens, um rauszufinden, was da geschehen ist, selber sich in diese Verstrickung begeben. Und das ist dann wieder ein Muster, was wir leider in der Gesellschaft viel zu häufig haben. Also es gibt, also diese Fragen von Machtmissbrauch im Theater sind viel diskutiert worden in den letzten Jahren. Aber solche Formen von Machtmissbrauch haben natürlich auch einfach Unternehmenschefs oder Politiker auch, also die Menschen, die sich andere Leute im Dienste einer Sache untertan machen.
Vielleicht da noch ganz kurz, ist es denn nicht auch als eine Art von Parodie oder vielleicht auch Abrechnung dieser Art von Theaterpraxis? Wir haben ja schon ein paar Namen genannt, die werden, glaube ich, nicht explizit erwähnt, aber es läuft schon mit, also Milo Rau und Schlingensief und so weiter und so fort. Kann man das oder soll man das nicht auch als eine Art von Abrechnung lesen, Herr Jandl?
Ja, also unbedingt. Das wird ironisiert. Und wenn wir jetzt bei der Kolonisation sind, dann versucht die Kunst die Welt zu kolonisieren. Und in dem Fall, im Buch von Dorothee Elmiger, sagt die Natur nicht mit uns. Das ist der eigentliche Witz dann des Buches. Die Kunst, die da durch den Dschungel stapft und sagt, also ihr Gebüsche, wir machen Theater aus euch, jetzt wird's mal richtig echt. Da lacht die Kunst und man weiß ja nicht, wo dieser Druck dann hin verschwindet. Das lässt das Buch ja offen. Und so gibt's viele Stellen, die auch ganz fein ausgearbeitet sind. Die Schriftstellerin hat ein Notizbüchlein, in dem sie Dialoge notiert, die die Leute in dieser Lodge miteinander führen. Als sie dann dieses Notizbüchlein wieder an sich nehmen will, sieht sie, dass sich die Seiten wellen, dass die Feuchtigkeit das schon so verändert hat, dass man nichts mehr lesen kann. Also die Natur lacht sich permanent ins Fäustchen und die Kunst ist wirklich nichts dagegen.
Ja, Tierspuren gibt es dann ja sogar in diesem Notizbuch. Auch und zum anderen, es ist ja auch nicht nur dieser Theatermacher, dem wir da folgen müssen. Es gibt ja auch also diese Begegnung, die sie erzählt, also nicht nur in diesem Trupp sind, sie begegnet ja auch einer Frau, die einer anderen Schriftstellerin ähnlich ist. Und es stellt sich heraus, es ist ihre Tochter und es ist eine berühmte Schriftstellerin. Die wird bezeichnet als die Ethnografin ihrer selbst. Aha, Annie Ernaux, denken wir, ist das. Und dann heißt es, diese Schriftstellerin ist so berühmt, deren Bücher werden an den Flughäfen verkauft, die gibt es aber gar nicht. Also es wird immer auch mit diesen Elementen aus der Kultur auch gespielt in diesem Roman. Also es ist furchtbar schrecklich zeitweise, düster, man hat Angst mit dieser Figur, aber wir wissen ja, sie hat es überlebt, sie steht da halt als nicht mehr Schriftstellerin und erzählt davon. Und gleichzeitig hat es eben auch dann diese ironischen Elemente, wie Kunst auch missbraucht wird.
Und sie scheint mit so Leerstellen und Lücken wirklich sehr clever zu spielen, scheint mir. Das Büchlein ist ohnehin jetzt nicht so lang, aber es passiert ja ungeheuer viel, sowohl auf der Meta-Reflexion als auch auf diesen anderen Ebenen, auf die wir gerade eingegangen sind.
Ja, und tatsächlich spielt sie auch natürlich damit, dass die meisten Geschichten, die wir erzählen, nicht immer automatisch zu einem versöhnlichen Ende kommen oder zu einem Ende kommen. Also all die Schauergeschichten, die hier im Laufe des Buches aufgerufen werden, und dieser Theatermacher fordert wirklich sein Team immer wieder auf zu erzählen und jeder und jede packt dann irgendeine Schauergeschichte aus. Und also wir reisen in diesem Buch durch die ganze Welt mit diesen ganzen Geschichten, die hier aneinandergereiht werden und die meisten werden nicht aufgelöst. Also allein das sind ja schon Leerstellen, die aber natürlich unsere Wirklichkeit abbilden und die uns vor Augen halten, wie eben irgendwie ein Riss, ein Spalt, irgendwas Metaphysisches einbrechen kann und man es sich oft nicht erklären kann. Ich musste auch dann irgendwann denken an Mary Shelley, Lord Byron, die sich doch am Genfer See damals trafen und sich immer abends Schauergeschichten erzählt haben. Also es spielt auch mit all diesen Genres. Dorothee Emminger passiert sowas nicht. Also das ist eine Autorin, die wirklich sehr genau weiß, was sie da tut und welche Referenzen sie da aufnimmt. Und sie bringt das Ganze aber, ohne zu viel verraten zu wollen, trotz all der Schauerlichkeiten, die passieren, am Ende tut sich so eine Art Hoffnungsspalt auf. So könnte man es zumindest lesen.
Also eine gewiss herausfordernde, aber auch lohnende Lektüre, hat, glaube ich, ein Kritiker geschrieben. Und da ist die Jury sich hier auch einig, wie ich höre. Die Holländerin, der neue Roman von Dorothee Elmiger, erschienen im Karl-Hanser-Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank.